Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Du sollst nicht. Du darfst nicht.
Tue das nicht. Auf keinen Fall. Du wirst bestraft.
Du sollst nicht rauchen. Du sollst mehr Gemüse und Obst essen. Du sollst keine Plastikflaschen kaufen.
Du sollst den Planeten bewahren.
Du sollst nicht töten.
Wenige Gebote, viele Verbote. Sie begleiten das Leben jedes Menschen und der Menschheit. Alle Epochen bringen ihre Verbote hervor. Manche gelten immer. Viele haben ihre Zeit.
Verbote sollen disziplinieren, Angst einjagen, Regeln setzen. Menschen sind, offenbar, zu schwach, um von sich aus ihre persönlichen Bedürfnisse mit denen anderer auszugleichen. Der populäre Philosoph Richard David Precht hat darüber im Jahr 2021 das Buch »Von der Pflicht« veröffentlicht.
Seit es Menschen gibt, menschliche Gesellschaften, menschliche Gemeinschaften, gibt es einen Verhaltenskodex, der sich in Regeln ausdrückt und der sich in Geboten und in Verboten ausdrückt. Also ein Gebot sagt mir, was ich tun soll, und ein Verbot sagt mir, was ich tun muss, beziehungsweise was ich nicht tun darf. Und das findet man in allen Kulturen der Welt. Das gibt ein elementares menschliches Bedürfnis danach, ein Zusammenleben ordentlich zu regeln.
Du sollst nicht, oder doch? Von Geboten, Verboten und Gemeinsinn. Eine Sendung von Irene Denzer-Vanotti.
Jede Religion hat ihre Gebote und Verbote. Sie formen die Gemeinschaft, geben ihr eine Identität. Sie werden Jahrhunderte, sogar Jahrtausende lang weitergetragen.
Das gilt im Christentum und Judentum für die 10 Gebote. Im Judentum für die 613 Anordnungen, die darauf folgen. Beide zeugen, nicht zuletzt, von der Zeit ihrer Entstehung.
Zudem findet jede Epoche neue Leitlinien. Und Zeiten mit speziellen Problemen, wie etwa die Corona-Phase, bringen aktuelle Verbote hervor. Der Theologe Reinhard Achenbach aus Münster.
Wir überlegen gegenwärtig, wo wir alle in dieser Pandemiesituation gezwungen sind, auch bestimmte Dinge zu lassen, uns einzuschränken und zu verzichten.
Die Corona-Regeln haben im Lauf der Pandemie, inzwischen fast 2 Jahre, immer heftigere Reaktionen hervorgerufen. Alles, was Verbote seit jeher ausmachen, was sie bewirken sollen und wie um sie gerungen wird, erscheint dabei wie in einem Brennglas. Im Menschenleben fangen die Verbote klein und verständlich an.
Du darfst nicht auf die heiße Herdplatte fassen.
Eine der ersten Anweisungen, die in das Bewusstsein eines Kindes dringen. Es zeigt 2 Dinge, die die Struktur fast aller Verbote ausmacht. Es dient einem höheren Ziel. Das Kind soll sich nicht verbrennen, soll keine Schmerzen erleiden, soll gesund bleiben. Außerdem ist es negativ formuliert. Damit lenkt der Satz die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand, der eigentlich zu meiden ist, die Herdplatte. Später im Leben geht es, sprachlich im selben Modus, um andere Dinge.
Du sollst nicht vor dem Smartphone versacken. Du sollst kein Fleisch mehr essen. Du sollst weniger Auto fahren.
Vor dem inneren Auge stehen nach solchen Anweisungen vor allem die zu meidenden Dinge.
Smartphone, Fleisch, Auto.
Das gilt auch für die Corona-Regeln, wenn sie etwa vor Ansteckungen warnen.
Du sollst jetzt nicht deine beste Freundin besuchen.
Auch diese Anweisung lenkt das Bewusstsein auf die Handlung, die zu unterlassen ist. Dabei ist es gleichgültig, ob man sie sich selbst sagt oder ob sie vom Gesundheitsminister oder einer Virologin stammt.
Die Beraterin Susanne Lapp aus Frankfurt, sie ist als Persönlichkeitscoach tätig, empfiehlt, auf jedes Wort zu achten.
Selbst wenn ich mir denke, ich gehe jetzt nicht zu meiner Freundin, ich sehe ja sofort das Bild meiner Freundin vor meinem inneren Auge. Und dann kann ich natürlich entweder traurig sein, dass ich sie nicht sehe, ich kann mich aber auch freuen, dass ich sie habe und dass ich sie irgendwann wiedersehen werde.
Bis dieses Irgendwann eintritt, ist es notwendig, die Regeln zu befolgen, mal mit Verständnis, mal murrend. Aus der Sehnsucht lässt sich jedoch etwas lernen, meint Susanne Lapp.
Es macht ja auch mal Sinn, dass wir enttäuscht sind, weil unsere Enttäuschung uns ja auch zeigt, dass uns Dinge wichtig sind. Ich plädiere nur dafür, bewusst zu wählen.
Selbst wenn ein Mensch dieses Verbot ausschließlich sich selbst gegenüber ausspricht, steht es in einem größeren Zusammenhang und man kann ihm einen eigenen Sinn geben.
Grundsätzlich brauchen wir, damit wir motiviert sind, immer etwas, was uns anzieht. Die Motivation heißt ja im Wortsinn in Bewegung setzen. Und wir werden dadurch in Bewegung gesetzt, dass wir ein ansprechendes Ziel vor Augen haben. Also anstatt mir zu sagen, ich fahre nicht mit dem Auto, kann ich mir auch sagen, ich mache was für die Umwelt. Ich mache was für meine Gesundheit.
Damit gelingt es Menschen, sowohl der Einsicht als auch dem Gewissen zu folgen. Anforderungen der Zeitumstände, sei es der Klimawandel, seien es die Corona-Regeln, werden dann zu persönlichen Zielen.
Verbote und Gebote. Sie wirken nach außen, in die Welt. Und sie wirken genauso nach innen, in das Bewusstsein jedes Menschen. Denn zu den großen Verboten kommen diejenigen, die jeder Mensch sich selbst gegenüber ausspricht. Oder zumindest denkt. Innere Ordnungsrufe. Auch sie sind notwendig, um sich zu steuern, sich zu erkennen, sich zu verbessern.
Bleibt die Frage: Sind die Menschen eher Verbotsallergiker oder Verbotsjunkies?
Dass sie Verbote suchen, sogar mögen und fordern, sagt zunächst überraschenderweise der Philosoph Richard David Precht in einer Talkshow.
Ich würde ganz altmodisch sagen, ich glaube, wir haben eine Gesellschaft, die schreit nach Verboten. Ich glaube, dass die Menschen ein tiefes Bedürfnis nach Pflichten und Verboten haben. Ein schönes Beispiel, von dem ich sehr viel gelernt habe, war die berühmte Geschichte mit dem Rauchverbot. Was hat es einen Aufstand gegeben? Ich lasse mir doch nicht verbieten, hier in der Gastwirtschaft in der Kneipe zu rauchen. Heute können sich der Großteil der Menschen nicht vorstellen, dass sie in ihrem allerbesten Restaurant, weil sie am besten noch in einem teuren Restaurant sitzen und jemand am Nebentisch pafft eine Zigarre und bläst seinen Rauch darüber. Werden wir entrüstet.
Das Rauchverbot in öffentlichen Räumen hatte ein höheres Ziel. Es sollte die Gesundheit der Menschen fördern, die Zahl der Sterbefälle durch Lungenkrebs senken. Ob es das erreicht hat, wird immer unklar bleiben. Weil das Ausbleiben einer Krankheit, wenn es überhaupt geschieht, nicht bemerkt wird und allenfalls in Statistiken erscheint.
Bemerkbar dagegen ist eine Folge des Rauchverbotes praktisch jederzeit. Seither ist in Restaurants gute Luft. Keine Passivrauchgefahr mehr in Cafés oder Kneipen. Daher ist das Verbot erfolgreich und wird, von manchen ungern, eingehalten.
Diesen Effekt, Wohlbefinden über den Umweg von Verboten, verspricht sich der Philosoph Richard David Precht auch von Regeln, die dem Umweltschutz zugute kämen, wie er im Interview sagt.
Wenn ich versuchen würde, ethischer zu leben, zum Beispiel dadurch, dass ich kein nicht recycelbares Plastik verwende, dann wäre ich die Hälfte meines Tages mit nichts anderem mehr beschäftigt, als zu gucken, wo kann ich diese Lebensmittel ohne Plastik bekommen. Mir wäre also viel lieber, der Staat würde nicht recycelbares Plastik generell verbieten, dann muss ich mir darum keinen Kopf mehr machen und nicht mein Leben damit verbringen, das Plastik zu umschiffen.
So reizvoll dieses Verbot erscheint, so ungewiss ist doch, ob es wie das Rauchverbot eingehalten wird. Denn Menschen sind Verbotsallergiker. Das zeigt nicht zuletzt der Umgang mit den Corona-Bestimmungen.
Hier hat Precht, der Verbote eigentlich für richtig hält, inzwischen differenziert. Die Gesellschaft habe auf manche Regeln kein Recht. Impfungen für Kinder etwa dürften, so Precht, nicht vorgeschrieben werden.
Die Grenze des Erlaubten ist also seit jeher umstritten. So ging es schon den beiden ersten Menschen, von denen die Bibel berichtet. Das allererste und einzige, was Gott, Eva und Adam verboten hatte, weckte nichts anderes als ihr Interesse.
Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet.
Nämlich von den Früchten des verbotenen Baums der Erkenntnis. Das Wörtchen nicht wirkt wie ein Fingerzeig. Es macht auf die besonderen Reize der Früchte überhaupt erst aufmerksam.
Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte.
Viele hundert Jahre später bemerkt der amerikanische Schriftsteller Mark Twain:
Adam war ein Mensch. Er wollte den Apfel nicht des Apfels wegen, sondern nur, weil er verboten war.
Diese Frucht, die zu essen verboten ist, diese Frucht ist so verlockend, dass der Mensch den Schritt der Freiheit wagt, in diesem Fall die Frau, und nach dieser Frucht greift und damit eine Dynamik der, ich sag mal, Bewusstseinsgeschichte der Menschheit in Gang setzt.
Dank dieser ersten Auflehnung werden Menschen zu dem, was sie sind, Sie unterscheiden zwischen Gut und Böse, zwischen Du sollst und Du sollst nicht. Sie begeben sich in das Feld des freien Willens und werden in Zukunft Verbote und Gebote stets daraufhin überprüfen, ob sie ihnen sinnvoll erscheinen oder nicht. Und wenn die äußeren Umstände es erlauben, handeln sie nach ihrer Überzeugung.
Das ist eine Grundstruktur des menschlichen Geistes. Denn jede Opposition provoziert ja natürlich den Gedanken der Position und jede Position den Gedanken der Opposition. Wir brauchen das offensichtlich zur sinnlichen Orientierung und dann offenbar auch zur ethischen Orientierung.
Professor Reinhard Achenbach ist evangelischer Theologe an der Uni Münster, spezialisiert auf das Alte Testament.
Lange nachdem Eva in den Apfel gebissen hatte, nachdem der erste Mord geschehen war, der dritte Mensch Kain brachte den vierten, sein Bruder Abel, um, nachdem auch die Stämme Israel sich gebildet hatten, lange nach all dem schickte Gott, so wird erzählt, Moses die 10 Gebote.
8 davon sind negativ formuliert.
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht
Die Gebote gelten bei näherer Betrachtung als Garanten von Freiheit. Und zwar sowohl von Freiheit vor der Macht von Herrschern als auch innerer Freiheit. Nach außen schützen sie vor Strafen, nach innen vor Gewissensbissen. Der Theologe Reinhard Achenbach merkt dazu an,
Die 10 Gebote beginnen ja mit dem Satz,
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat.
Der Gott, der jetzt gleich seine Gesetze verkünden und über Moses den Israeliten mitteilen wird. Dieser Gott stellt sich selbst als Garant der Freiheit dar, jedenfalls für dieses Volk. Er habe es, sagt er, vom Leben als Sklaven in einem fremden Land erlöst.
Um das genau zu verstehen, müsse man, sagt Achenbach, wissen, wann sie aufgeschrieben worden sind. Die Erzählung von Moses und dem Auszug aus Ägypten wurde erst notiert, als sich die Israeliten wieder in Gefangenschaft befanden, nämlich in Babylon. Dort waren sie von den Herrschern abhängig und fragten sich, was sie eigentlich zu einem Volk macht.
Es sind die Regeln ihres Gottes.
Diese Gottheit gewährleistet und ermöglicht eine Freiheit von königlicher Fremdbestimmung, staatlicher Fremdbestimmung, religiöser und ideologischer Fremdbestimmung. Und die Grundlage der Beziehung dieser Gemeinschaft zu ihrem Gott ist der Gedanke, wir sind ein Volk, das befreit ist. Alle Gebote, die dann folgen, haben den Sinn, die Grenze dieser Freiheit deutlich zu machen, nämlich da, wo neue Unfreiheit erzeugt wird.
Verbote führen an die Grenze zwischen freier Entscheidung und Einordnung in die Regeln der Gemeinschaft. Sie formen eine Gemeinschaft erst. Im Judentum ist das besonders deutlich. Jüdinnen, Juden sollen 613 Gebote befolgen. In orthodoxen Traditionen wird das streng ausgelegt, gegen alle Strömungen und Moden der Epochen. Liberale Juden dagegen wägen ab und passen die jahrtausendealten Regeln dem Alltag an, sagt Rafi Rothenberg, der Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde in Köln.
Ein liberaler Jude muss immer wieder erwägen, nicht warum ich was tue und nicht nur was ich tue. Diese Erwägung ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern die soll tatsächlich auf ein Wissen beruhen, auf ein Wissen, wie die Gesetze sind. Also man kann nicht entscheiden, wenn man die Gesetze nicht kennt. Man muss schon die Gesetze kennen und deshalb ist praktisch das Lernen in unserer Gemeinde sehr groß geschrieben.
Das 4. Gebot ist als klare Aufforderung positiv gesetzt.
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.
Alle Kulturen haben für dieses Gebot ihren Ausdruck.
Allgegenwärtig ist auch das 5. Gebot. Du sollst nicht töten.
Das Wort, das die 10 Gebote hier benutzen, meint den vorsätzlichen, heimtückischen, intendierten Mord. Und der Sinn des Gebotes besteht in der Wahrung des Lebensschutzes. Das Leben ist einer der höchsten Werte, die zu schützen sind, gegen diese Willkür.
Moses übergibt, Laut biblischer Erzählung die 10 Gebote, die Gott ihm auf dem Berg Sinai diktiert hat, den Israeliten.
Das ist der politische Aspekt.
Genauso wichtig ist aber der innere, der psychische Aspekt. Wenn Menschen das Gebot einhalten, bleiben sie sich selbst gegenüber frei von schlechtem Gewissen. Besonders, wenn sie nicht töten.
Unsere Erfahrung, unsere dramatische Erfahrung ist, dass wir Menschen diese Ambiguität in uns tragen. Wir sind nicht nur Menschen, die Leben ermöglichen, sondern auch solche, die Leben verzehren. Und das Gebot, du sollst nicht morden, wahrt die Freiheit zur Gewährleistung von Leben und Ermöglichung von Lebensräumen.
Dass jedes Verbot und jedes Gebot letztlich nicht um seiner selbst willen existiert, sondern für ein höheres Ziel eingehalten werden soll, lässt sich auch aus der zweiten positiv formulierten Anweisung der 10 Gebote lesen.
Auf der ersten Tafel steht ja zum Beispiel, du sollst den Sabbattag heiligen. Das ist ein positives Gebot. Das hat natürlich sozialen und ökologischen Sinn.
Die Ruhe ergänzt das Tun, das Unterlassen das Handeln. Und die Erde kann nur bestehen, wenn Menschen beides ins Gleichgewicht bringen und dabei den Bezug zu Gott wachhalten. Rafi Rothenberg von der liberalen jüdischen Gemeinde in Köln hält das Sabbatgebot mit Freude ein.
Schabbat beginnt bei uns in der Familie immer mit einem großen Schabbat-Essen mit der gesamten Familie. Das ist ein Jour fix, wo alle Familienmitglieder wissen, wir treffen uns, essen zusammen, machen davor die Segenssprüche über Wein und Brot, singen zusammen. Und die Kinder kennen das seit Geburt. Freitagabend ist Familienabend.
Die einzelnen Vorschriften aber überprüft er. Notfalls Samstag für Samstag, Schabbat für Schabbat.
Ein ganz markanter Beispiel ist, orthodoxe Juden dürfen am Schabbat nicht Auto fahren. Auch liberale Juden dürfen am Schabbat kein Auto fahren. Aber es gibt auch ein Gebot, dass man am Schabbat mit der Gemeinde gemeinsam aus der Tora liest.
Was also tun, wenn er nur mit dem Auto zum Gottesdienst gelangen kann?
Dann überwiegt das Gebot, am Schabbat in die Synagoge zu gehen, als das Verbot, Auto zu fahren. Heißt aber nicht, dass man am Schabbat mit dem Auto zum Möbelhaus fahren darf.
Rafi Rothenberg, in Israel geboren, lebt aber seit fast 50 Jahren in Deutschland, schätzt hier die lebendige Tradition des liberalen Judentums.
Deshalb ist es eigentlich schwieriger, ein liberaler Jude zu sein, als ein orthodoxer Jude. Weil ein orthodoxer Jude sagt, ja, das ist die Vorschrift, mache ich, Ende. Wir müssen uns immer überlegen, ob das für uns richtig ist.
Verbotsallergiker, Verbotsjunkies. Die meisten Menschen wechseln immer wieder ihre Rollen im Umgang mit Verboten.
Hilfreich ist es dabei, den höheren Sinn, das wichtigere Ziel hinter einem Verbot zu verstehen.
Andererseits können Verbote mit Gemeinsinn Freiräume schaffen, weil Menschen manche Entscheidungen nicht mehr jedes Mal abwägen müssen.
Der Umgang mit manchen Regeln fordert auch eine Prise Humor.
Sie kennen doch alle die Geschichte von dem jüdischen Menschen, der zum Metzger kommt, auf einen Schinken zeigt und sagt, geben Sie mir bitte etwas von dem Fisch da.
Die Erkenntnis dieser Anekdote könnte man in eigenen Geboten formulieren.
Du sollst den höheren Sinn, das wichtigere Ziel hinter Verboten und Geboten verstehen und dich selbst immer besser darin erkennen, wie du mit ihnen umgehst.
Du sollst die Freiheit wahrnehmen, die sie dir geben können.
Du sollst prüfen, welche Gebote du einhalten kannst, welche du zum eigenen Nutzen und dem Wohl der Gemeinschaft einhalten musst und das dann auch tun.
Sie hörten, du sollst nicht, oder doch? Von Geboten, Verboten und Gemeinsinn. Eine Sendung von Irene Denzer-Vanotti. Es sprachen Nils Kretschmer, Rainer Delventhal und Lisa Biel. Technik Christoph Maria Münch. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2022.